Was inzwischen viele Data-Teams oder Data-Culture-Verantwortliche explizit rausgreifen, ist, dass sie sagen, wir brauchen separierte Trainings für unser Executive-Team. Und zwar insbesondere nicht nur den Vorstand, sondern insbesondere das Mittelmanagement. Weil das hat sich absolut als Erfolgsfaktor rauskristallisiert, wenn ich über Datenkultur nachdenke. Ich muss dieses Mittelmanagement irgendwie mitkriegen. Ja, jetzt soll es noch einmal um die richtig wichtigen Dinge gehen. Eigentlich um eines der fundamentalsten Themen, das auf der Prioritätenliste stehen sollte bei jedem Data Leader. Wir haben ja jetzt sehr viel gesprochen über Technologien, Architekturen, AI und viele andere Dinge. Aber das wird ehrlicherweise alles nicht funktionieren, wenn wir es nicht schaffen, auch die Menschen dazu zu bewegen, sich zu transformieren. Also, dass sich auch da was tut, dass sie neue Technologie auch anwenden und umsetzen. Weil wir können uns hier ja die tollsten Strategien überlegen, aber wenn die Kultur in der Umsetzung nicht stimmt, dann wird das nie funktionieren, was wir uns hier strategisch ausgedacht haben. Und letztendlich gilt das natürlich für die künstliche Intelligenz genauso, für alle Datenmanagement-Projekte und alles, was wir im Analytics-Bereich schon lange vorher gemacht haben. Es ist ja so eines der Hauptthemen, dass Kultur so schwer greifbar ist. Und das gilt erstmal definitorisch und dann natürlich aber auch in der Umsetzung. Deshalb wollte ich das gerne einmal etwas genauer fixieren, was das denn überhaupt sein soll. Und für mich ist das so die Gesamtheit von Werten, Überzeugungen und Verhaltensweisen in einer Organisation. Auch viele Dinge, die wir schwer greifen können, die man auch schwer beobachten oder sehen oder messen kann, die es aber in jeder Organisation gibt. Jeder wird ja zustimmen. Wenn man in eine neue Organisation kommt, dauert es gar nicht lange, bis man verstanden hat, was da für eine Kultur herrscht. Ist sie sehr demokratisch? Wie agieren die Menschen untereinander? Ist das offen oder eher geschlossen? Also da gibt es einfach viele Themen, die man als Mensch sehr schnell wahrnimmt, die man aber sehr schwer beschreiben kann. Und das macht es natürlich dann auch so schwer, das letztendlich zu verändern. Aber darum geht's erstmal. Und wir reden natürlich über eine bestimmte Domäne und einen bestimmten Einsatzbereich. Da geht es natürlich um den Einsatz von Daten, der ja am Ende effektiv sein soll. Verkürzt kann man aber sagen, hier geht es eigentlich um den menschlichen Faktor, um den Wert von Daten voranzutreiben. Und eins ist jetzt ganz wichtig, grundsätzlich zu verstehen, nämlich Datenkultur kann man nicht einfach verordnen. Da kann man jetzt nicht sagen, so, morgen, liebe Leute, haben wir eine ganz tolle Datenkultur in dieser Organisation. Na, man kann es auch nicht kaufen. Also jetzt irgendwie teure Berater einstellen und sagen, hier, mach mir mal bitte eine gute Kultur. So wird das ganz sicher nicht funktionieren. Also ganz wichtig, das Verhalten von Menschen, also Werte, Verhaltensweisen, Überzeugungen, kann ich nicht verordnen oder einkaufen. Ich kann sie nur beeinflussen. Also wenn ich jetzt sage, jawohl, ich möchte das verbessern in meiner Organisation, ich möchte, dass Daten auch ein Wert werden, ich möchte, dass Verhaltensweisen auch etwas mit Daten zu tun haben oder mit KI-Einsatz und ich möchte, dass Menschen das am Ende auch wirklich umsetzen, dann muss ich über Wege nachdenken, das zu beeinflussen. Und wenn ich das so oft erzähle, schon seit vielen Jahren, wie schon gesagt, eines meiner Herzensthemen, dann kommt natürlich als nächstes genau die entscheidende Frage, die man dann noch stellen muss. Aber wie macht man das denn? Und die Frage können wir beantworten. Dadurch, dass wir schon so lange drüber nachdenken, aber auch so lange schon mit vielen Organisationen zusammengearbeitet haben zu dieser Thematik. Wie machen wir das jetzt konkret? Wie können wir das positiv beeinflussen? Und wir haben letzten Endes versucht, das zu kondensieren auf dieses Framework, wo wir einfach sagen, es gibt 6 Bereiche, 6 Ansatzpunkte, in denen es sich lohnt, über Maßnahmen nachzudenken, die dann am Ende auf die Kultur einwirken. Und das eben im Bereich Strategie, das ist Leadership, das ist Governance, das sind sozusagen mal die fundamentalen Grundfesten, auf denen so eine Organisation dann ja häufig auch steht, auch rein organisatorisch. Das haben wir dann Facilitators genannt. Die müssen also irgendwo da sein. Und dann gibt es noch die Enabler, die dann das Thema Datenkultur in der Organisation auch noch beschleunigen und verbessern können. Und das nennen wir Empowerment. Da geht es also darum, Ausbildung, Weiterbildung, Literacy auch manchmal genannt. Also das ganze Thema Kommunikation und Engagement und Access, Usability, also der Zugänglichkeit von Daten und die Nutzbarkeit von Daten, das sind aus unserer Überzeugung und auch Erfahrung die 6 Bereiche, in denen ich viel tun kann. Und wenn ich da was tue, dann tut sich auch was. dann verändert sich auch eine Kultur nachhaltig. Und das ist ja letztlich das Ziel. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Aspekt. Wir reden jetzt über Datenkultur. Das soll verkürzt immer für Daten- und KI-Kultur stehen, weil aus meiner Sicht kann man das überhaupt nicht trennen. Aber natürlich ist so eine Datenkultur ja nur Teil einer Unternehmenskultur.
Ja, ich kann ja jetzt nicht eine Datenkultur versuchen aufzubauen, die der Unternehmenskultur entgegenwirkt. Ich sage mal ein gutes Beispiel. Ich habe ja diesen Data Culture Podcast und es ist immer besonders witzig, ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie viele da sind, wenn ich Schweizer Gäste habe. Ne? Weil irgendwann kommt sehr häufig, wenn es um dieses Kulturthema geht, kam es dann zu dieser Situation, ja, wir in der Schweiz sind ja anders als ihr Deutschen. Ja, und dann sage ich mal, ja, was denn? Und die sagen mir halt immer sehr hervor, ja, wir haben ja viel eine demokratischere Kultur. Ja, also bei uns wird mehr miteinander geredet. Ich weiß mir nicht, ob die das wirklich beurteilen können. Lass mal hingestellt. Ja, aber die sagen so, ja, wir reden ja mehr miteinander und wir versuchen mehr den Konsens zu finden. Und das ist halt dann unsere Kultur, auch wenn wir über Daten reden. Ja, da wird dann eben nicht bestimmt oder sowas, sondern so gehen wir das an. Und da ist natürlich jetzt mir deutlich geworden, okay, ich kann natürlich jetzt sagen, was gerade viele machen, muss ja nur auf die Plakate auch der Anbieter schauen, ja, so Data Sharing. Das ist auch häufig eines der wesentlichen Ziele von Datenprodukten, logischerweise. Also ich möchte, dass Daten mehr in Organisationen fließen, dass sie verfügbar werden, dass ich da eben jetzt leichter auf Daten zugreifen kann. Ja? So, das ist natürlich ein tolles Ziel. Das kann ich ganz viele Initiativen ergreifen, ja, anhand also jetzt dieser sechs Dimensionen, die ich ja aufgezeichnet habe, um das zu unterstützen, dass jetzt also mehr Daten, Produkte gebaut werden, digital werden, etc. Wenn ich jetzt aber eine Unternehmenskultur habe, ja, die Menschen in irgendeiner Form incentiviert, gerade nicht zu sharen, ja, sondern auf ihren Dingern zu sitzen. Ja, vielleicht sind das Incentive-Strukturen, Boni, ja, oder es ist eine allgemeine Unternehmenskultur, ja, wo irgendwie so die individuelle Leistung mal hervorgehoben wird, ja, und es jemanden eigentlich überhaupt nichts bringt, wenn er anderen hilft, besser zu werden in irgendeiner Form. Und das ist das genau, was wir auf die Schweizer hier mal abgezielt haben. Und dann ist es natürlich vergebene Liebensmühe irgendwo. Ja, da kann ich mir ja ganz tolle Sachen überlegen, wenn natürlich die Unternehmenskultur nicht dazu passt. Also können wir Datenkultur gar nicht losgelöst von der Unternehmenskultur betrachten. Und deshalb ist eigentlich letztendlich dieses Framework dann doch so ein bisschen komplizierter geworden, weil wir ja eigentlich letztendlich das Thema Datenkultur im Zusammenhang mit der Unternehmenskultur uns anschauen müssen. Ja, und in dem Sinne quasi sieht man hier, die Dimensionen sind die gleichen geblieben, aber haben wir eigentlich immer zwei Ebenen. Einmal die Corporate-Ebene, die Unternehmensebene und dann die konkrete Data- und AI-Ebene. Jetzt könnte man über jeden dieser Bereiche mindestens einen Tag sprechen. Ja, allein wenn man schon reingeht und überlegt, ja, was kann man jetzt hier eigentlich tun, ganz konkret. Wir machen das übrigens, um jetzt die Bereiche zu identifizieren, wo man denn am besten ansetzt, weil es natürlich zu viele sind, um alles auf einmal zu machen, logischerweise, haben wir einen Tagesworkshop konzipiert, wo man sehr effizient durchgehen kann durch die einzelnen sechs Bereiche und anhand von Beispielinitiativen sehr schnell identifizieren kann durch eine Selbsteinschätzung, ja, was glauben wir, wo wir den größten Effekt haben werden in der Beeinflussung der Unternehmenskultur. Also das kann man machen und dann kann man sich mich eben fokussieren und dann kann man tatsächlich auf einzelne Aspekte intensiv eingehen, um zu überlegen, was tue ich denn da jetzt konkret. Und natürlich jetzt nicht für einen 15-minütige Restzeit in dem Sinne geeignet. Deshalb habe ich dann überlegt, jetzt weiß ich nicht, was ihr euch gerade direkt umtreibt, aber wir haben eine schöne Befragung gemacht, den Data Culture Survey, und haben da diese Frage gestellt, was sind eigentlich die größten Hindernisse zur Implementierung einer Datenkultur in der Organisation? Und um da jetzt noch ein paar Dinge noch konkreter mitzugeben, wollte ich mich mal auf die Top 4 konzentrieren, die auch so ein bisschen hervorstecken. Ja, und da steht letztendlich, wenn man das jetzt auch mal mappen würde auf das Framework, ja, Nummer 1, das ganze Thema Ressourcen. Ja, also Resource Allocation ist einfach unzureichend, um Data und AI zu stärken in der Organisation. Das ist eigentlich eine Leadership-Aufgabe in dem Sinne. Ja. Dann haben wir das Thema Lack of Knowledge. Es fehlt einfach Know-how. Das ist natürlich genau dieses Thema Empowerment. Dann fehlen uns Rollen und Verantwortlichkeiten für Daten. Da sind wir im Governance-Bereich und das ganze Thema Kommunikation. Die interne Kommunikation ist unzureichend. Und damit haben wir eigentlich schon vier, die Top 4 sind sozusagen vier verschiedene Aspekte genau dieses Frameworks. was übrigens auch schon sehr schön aufzeigt, ja, es ist nie eins in einer Organisation. Und es sind übrigens auch nie dieselben. Ich habe ja gerade von diesem Workshop berichtet, den haben wir jetzt schon x-mal durchgeführt. Und das Spannende ist, es kommen immer unterschiedliche Ergebnisse raus. Ja, es gibt vielleicht so eine kleine Konstante, die heißt, Kommunikation ist meistens unterbelichtet. Also da kann man meistens doch viel tun. Aber ansonsten gibt es Organisationen, die sagen, nee, wir müssen unbedingt hier in dieser Governance, das ist unser größter Painpoint, auch sagen, nee, das passt schon, da haben wir schon was überlegt, aber da und da, also es sind die Ausprägungsformen sind dann immer recht unterschiedlich interessant. Deshalb, kurzer Input noch zu diesen einzelnen Dingen, dann einfach so einzelne Impulse vielleicht, um nochmal deutlich zu machen, was sind da so Ideen, was man da tun kann. Fangen wir mal an mit dem Thema Leadership, was ja hier auch Nummer eins war. Und ich habe hier ein schönes Beispiel mitgebracht, der eine oder andere wird es vielleicht sogar schon kennen, ja, aus dem ganzen Bereich Corporate Leadership. Ja, und da gibt es eigentlich diese super E-Mail, die es inzwischen auch zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat und die wahrscheinlich auch tatsächlich so versandt wurde, ja, die aber toll einfach das nochmal aufzeigt. Ne? Also, E-Mail vom CEO an die Direct Reports und die ganze Firma in Copy. Ja, also eine Ansage vom CEO und alle sollen es mitkriegen. Ist schon mal nicht schlecht. Ja? Also, es geht ganz einfach, ja, good morning. Alle Teams, ja, exposen ab sofort ihre Daten. Und zwar durch Service Interfaces. Ne? Da macht es noch ein bisschen deutlicher, was das eigentlich bedeuten soll. Ja, alle müssen auch über diese Interfaces kommunizieren. Und dann wird noch ein bisschen konkreter. Ja, es geht jetzt nicht mehr um diese direkten Schnittstellen. Ja, wir wollen diese Interfaces haben, damit auch alle rankommen. Ja, das geht hier um Data Sharing. Es geht darum, sollen Daten geteilt werden. Deshalb, ja, keine Direktverbindung mehr, keine Direktauslesen, ja, nichts mehr irgendwie one-to-one, sondern wir brauchen diese Interfaces, damit die Daten genutzt werden können. Egal welche Technologie, ja, bitte keine Technologie-Diskussion, es geht hier ums Prinzip. Na, wir wollen dahin. Und letztendlich, ja, ihr müsst das alle machen, ja, ihr müsst das so designen, dass das auch funktioniert. Ja. Und dann, bisschen amerikanisch vielleicht, ja. Mach's. Klare Ansage. Thank you, have a nice day. Ja? So. Wer war das? Der eine andere wird's kennen. Ganz genau. Jeff Bezos. Aber jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wann? Ja? 2002. Also wir hatten den CEO, der den Wert von Daten erkannt hat und auch verstanden hat, wo eigentlich das Problem ist in der Unternehmenskultur. Nämlich, dass die Leute auf den Daten sitzen. Ja? Und das vielleicht möglichst schwer machen, dass andere da rankommen. Oder es ihnen egal ist. Ja? War vielleicht gar keine Absicht. Ja? Aber es ist kein Ziel von ihnen, dass andere ihre Daten einfach lesen können. Das ist genau das, was wir heute haben in der Data-Product-Diskussion. Ja, was macht es da so schwer? Es geht um Ownership, es geht um Verrechnungsmodelle. Ich habe den Aufwand, warum muss ich das jetzt machen? Irgendjemand profitiert davon, was habe ich jetzt davon? Es sind genau die gleichen Diskussionen, nur halt schon vor 23 Jahren. Also wir haben ja einen CEO, der erkannt hat, wie wichtig eigentlich Datenkultur ist, wie wichtig Daten für die Organisation sind. Und vielleicht, oder mit ziemlicher Sicherheit, das ist einer der Gründe, warum er damals einen Umsatz von knapp 4 Milliarden Dollar hatte und heute halt 470 Milliarden Dollar. Ne? Hat sicherlich eine Rolle gespielt, warum Amazon ja auch immer wieder als marktführend gilt oder gehandelt wird bei so Themen wie eben Kaufempfehlungen. Ja, also letztendlich die Daten auch zu nutzen, um am Ende mehr Umsatz erzeugen zu können. Also Data Leadership von ganz oben. Wir haben das, um das noch ein bisschen breiter aufzustellen, haben wir diese Frage auch gestellt in dieser Befragung und gesagt, ja, okay, was haltet ihr denn jetzt für besonders wirkungsvoll im Bereich Data Leadership? Und das ist das Ergebnis. Und klar Nummer eins, das kommt übrigens auch in anderen Befragungen immer wieder so raus, ja, klar Nummer eins ist Lead by Example. Also Führungskräfte müssen ein gutes Vorbild sein. Ja. Die können nicht von der Organisation verlangen und sagen, hier, ihr müsst jetzt mal bitte alle mehr Daten nutzen, uns selber gar nicht tun. Ja? Oder wir wollen data-driven werden, aber die Entscheidungen, die sie fällen, werden überhaupt nicht mit Daten begründet. Ja? Oder jeder weiß, naja, ja, das ist, es spielt eh keine Rolle. Das funktioniert natürlich nicht, weil es geht ja hier um Menschen, nochmal zurück zu unserem Thema, ja, und Menschen verstehen das sehr, sehr schnell. Das spüren die, das riechen die sozusagen, ob jemand das ernst meint oder nicht. Ja? Die sagen, Alter, ja, ja, klar. Die PowerPoints von unserem Vorstand, die sind geduldig. Da wird schon viel gesagt, was wir hier alles tun sollen. Aber gucken wir doch erstmal, ob das wahr ist, ja? Ob die das wirklich ernst meinen. Und darum geht's. Ja, ich kann Kultur dann nur beeinflussen, wenn ich es auch ernst meine. Und dazu muss ich eben auch bei Example, also ein gutes Beispiel setzen. Nummer zwei fand ich witzig. dass das so weit hochgekommen ist, ne? Also Meeting Culture, aber offensichtlich in jeder Organisation ein Riesenthema. Ne? Wie viel Zeit wird da eigentlich verbraten? Und könnte nicht da datengetrieben vorzugehen, einen guten Mehrwert leisten, einen guten Beitrag leisten. Und dann natürlich Kommunikation. Und zwar sehr, sehr klar hier, ne? Die Datenstrategie ist klar und explizit formuliert und auch kommuniziert. Für viele nach wie vor, wo wir eigentlich seit 10, 15 Jahren jetzt Datenstrategien in Organisationen haben, immer noch ein Thema, dass man, wenn man das, das machen wir ja auch, wir gehen ja öfter rein, um das, den Status quo zum Beispiel überhaupt festzustellen, ja, dass man immer noch einen hohen Prozentsatz von Menschen in der Organisation trifft, die sagen, ich wusste noch nicht mal, dass wir eine Datenstrategie haben. Oder dann gibt es viele, die sagen, ja, habe ich mal gehört, dass was geben soll, was da drin steht, keine Ahnung. Und dann, wenn wir noch weitergehen, da gibt es ja, habe ich sogar mal gelesen, aber was das für mich bedeutet, weiß ich nicht. Ja, aber da müssen wir am Ende ankommen. Es bringt ja nichts, um eine Datenstrategie auf einer PowerPoint-Präsentation zu haben, sondern es muss am Ende klar sein, was heißt denn das jetzt für mich? Und da hinzukommen, ist gar nicht so einfach und offensichtlich ein Defizit, aber auch eine Leadership-Aufgabe. Und vielleicht noch ein Aspekt jetzt im engeren Kreis, also wenn es um Data- und AI-Leadership geht. Ich wollte nur einen Aspekt rausgreifen, das ist nochmal diese Fragestellung, was mache ich jetzt eigentlich mit Datenkultur, wenn ich Data- und AI-Leader bin? Und was wir hier feststellen konnten, ist doch eine sehr, sehr klare Aussage. Und zwar haben wir gefragt, wer ist denn eigentlich verantwortlich für Datenkultur? Ja. Und dann haben wir diese Gruppe der Antwortenden haben wir getrennt zwischen Best-in-Class-Unternehmen, das sind Unternehmen, die Daten wirklich gut nutzen, und Laggards, die halt von sich selber sogar sagen, naja, wir sind da nicht so gut, wir sind schlechter als unser Wettbewerb. Das ist die Aussage oder das ist die Fragestellung, um diese Gruppe zu identifizieren. Und was man da gesehen hat, natürlich massiv. Und sehr, sehr deutlich. Also die Best-in-Class-Companies, ja, die haben dedizierte Personen, die sich um das Thema Datenkultur kümmern. Die sagen also, jawohl, ein Drittel sagt sogar, es gibt ein Team oder eine Person. Und die können wir auch immer mehr sehen. Die werden ja auch langsam sichtbar. Und um die Jungs sichtbar zu machen und um denen ein Austauschforum zu bieten, haben wir jetzt auch in diesem Jahr den Data Culture Summit ins Leben gerufen, als Community-Event für Menschen, die Datenkultur in der Organisation voranbringen. Ja, und da sind immerhin knapp 100 Leute gekommen in diesem Jahr. Und den wird es im April nächsten sicher wieder geben, wer Interesse dran hat, bei Böhringer Ingelheim. Gehostet als Community-Event aus der Community raus. Die Laggards dagegen sehr, sehr deutlich, da sagt ein Drittel, nee, ja, gibt es überhaupt niemanden für. Oder es ist halt fragmentiert, macht der eine oder andere, die ein oder andere. Und deshalb natürlich ein klarer ein Indiz dafür, dass es sich hier sinnvoll ist, dafür auch Menschen Zeit zu geben, aber sich auch drum zu kümmern. Und das tun immer mehr Organisationen. Wir haben das Anfang des Jahres mit mühevoller Kleinarbeit bei LinkedIn rausgesucht. Wie viele Menschen gibt es eigentlich auf LinkedIn weltweit, die Data Culture in ihrem Jobtitel haben? Also nicht, die sich darum kümmern, da gibt es viel, 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 viel mehr. Ja, weil häufiger Menschen, die Data Strategy Verantwortung haben oder überhaupt Datenverantwortung haben, das Thema mitmachen. Was uns interessiert, wir haben das explizit im Jobtitel. Also Data Culture Director, Data Culture Lead. Fast alle übrigens es gab kaum Doppelnennungen von Titel. Ja? Die hießen alle irgendwie anders, aber das Entscheidende war Data Culture Lead. Und man sieht natürlich eine klare Tendenz hier. Ungefähr 2021 ging es los, dass das in Organisationen sich langsam sozusagen verfangen hat und jetzt auch deutlich mehr wird. Dazu gibt es tolle Detailauswertungen, die werde ich jetzt nicht zeigen, aber vielleicht nur ein paar Highlights. Europa führt. Es gibt viel mehr in Europa als in den USA. Also endlich mal ein Bereich, wo wir besser sind in der Daten- und AI-Welt. Ja, also scheinbar gibt es zwei Interpretationen zu, ne? Manche sagen so, yeah, endlich, ja, und wir haben es, wissen es doch, wir kümmern uns mehr um die Menschen als die Amis, ja, die sind ja so böse zu ihren Menschen, ja, und dann hatte ich neulich eine Gruppe, die meinten so, ja, ist ja klar, die Amis müssen es gar nicht machen. Die haben schon eine gute Datenkultur, ja. So, interessanter Ansatz. Also, warum auch immer, der Europäer, von den Branchen her Finanzwesen hat die meisten Menschen, die machen auch viel mit Daten und sind auch regulatorisch natürlich dran. Und das nächste ist, 2/3 davon sind weiblich. Auch das in den Daten, KI, IT-Domäne ja eigentlich häufig eher umgekehrt, eher die Minderheit. Hier ist es die Mehrheit. Auch da gab es interessante Diskussionen auf dem Data Culture Summit, woran das liegt und ob man das nicht diversity-mäßig ändern müsste. Haben die Frauen im Raum gesagt und gesagt, so, ja, eigentlich stimmt's, eigentlich ist das blöd. Ja, wir brauchen mehr Männer hier. Also mal eine andere Diskussion. Gucken wir uns noch zwei andere Bereiche an. Das ganze Thema Governance, da habe ich eigentlich nur, sagen wir mal, ein Input zu.
was wir halt sehen, und das ist, glaube ich, ja auch in vielen Beiträgen jetzt heute schon platziert worden, deshalb nicht mehr so im Detail. Eigentlich brauchen wir, wie nennst du, so einen New Deal. Ja, wir müssen eigentlich nochmal über Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten nachdenken in der Organisation. Ja, und wer macht hier eigentlich was? Und das Thema eben Datenproduzenten, Datenkonsumenten, das wird jetzt auch gerade bei Datenprodukten natürlich nochmal ganz aktiv angegangen, ja, dass er sozusagen mehr Rechte und Pflichten auf der, also vor allem Pflichten, auf der Produzentenseite etabliere. Und dann natürlich das Thema Kuratoren, ja, das ist häufig dann nämlich die Rolle des Data Teams, ja, was am Ende übrigens heißt, dass Data Teams nicht mehr für Daten verantwortlich sind. Muss mich einmal kurz auf der Zunge zergehen lassen, aber so, da wollen wir eigentlich hin, ja, sondern Data Teams kuratieren das, aber die Verantwortlichkeiten liegen woanders, in Fachbereichen, bei den Produzenten, ganz klar. Und das, was natürlich jetzt so an Data Mesh-Ideen reingekommen ist, der Name ist verbrannt übrigens, ja, das können wir wirklich konstatieren, kaum einer sagt das noch. Das, was dahinter steckt, wird durchaus ja noch gemacht, ja, und ist auch durchaus hochaktuell. Also Domain-Oriented Ownership, das ist was, da kann ich auch wieder erstmal auf der Corporate-Ebene anfangen. Also auch da muss ich erstmal natürlich gucken, ja, organisiere ich mich überhaupt in Domain? Ja, und dann gehe ich natürlich und sage, okay, und dann da vielleicht die Datenprodukte zu verantworten. Auf technischen Plattformen mit einer föderierten Governance ist durchaus hochaktuell. Das Konzept selber hat es irgendwie nicht geschafft. Ne? Wir hatten ja diese Konferenz, die hieß vor 2 Jahren und vor letztes Jahr noch Data Mesh Konferenz, und irgendwie war schon letztes Jahr klar, alle haben gesagt, so der Name ist schwierig, aber die Sachen machen wir, das wollen wir hin. Kurzer Blick noch auf das Thema Empowerment, das war das dritte, was als Hauptobstacle, also das Haupthindernis genannt wurde. Und da vielleicht nur ein Hinweis, dass man das durchaus breiter denken sollte. Ich glaube, das ist eine der wichtigen Dinge hier, dass man also sich überlegt, okay, was möchte ich jetzt hier eigentlich empowern? Und das ist eben auf gar keinen Fall nur irgendwelche Tool-Trainings oder Technologietrainings oder AI-Agent-Trainings oder was auch immer sind, sondern natürlich müssen wir das breit denken. Also müssen die sagen, okay, wir brauchen hier Business Skills, müssen die auch die Prozesse verstehen. Und es wird natürlich immer spannender noch, wenn ich jetzt über Agenten nachdenke, die ja in operativen Prozessen wirken sollen. Ja? Also wie soll ich die denn jemals vernünftig bauen und trainieren, wenn ich den Prozess gar nicht verstehe? Also quasi unmöglich. Ich brauche Data Skills, also muss verstehen, wo sind Daten, was ist das überhaupt, wie sind die organisiert, ja, warum haben die ein Modell, was ist denn das überhaupt, ja, wie kann ich darauf zugreifen, was ist eine Abfragesprache und so weiter. Analytics Skills ist, glaube ich, klar, ich muss da irgendwas Sinnvolles mit den Daten machen können und brauche natürlich ein bisschen, nicht nur ein bisschen, also auf jeden Fall Technologie-Skills. Ja? Und welche ist da brauchen, welcher Umfang ist natürlich abhängig von der Rolle, die ich habe. Und das ist dann auch ein Hinweis, ja, in typischer Weise mache ich dann die Ausbildung ja auch rollenabhängig. Ne? Man muss auch über Lernpfade mir Gedanken machen und letztendlich natürlich auch Gedanken über die Art der Ausbildung, ja? Welche Formen der Wissensvermittlung wähle ich, des Trainings wähle ich und so weiter. Also gibt es natürlich eine Reihe von guten Gedanken, die man sich machen sollte. Und was man nicht vergessen sollte, sind auch so ein bisschen die allgemeinen Skills, die tatsächlich auch tendenziell eher wichtiger werden. Also ich muss auch kommunizieren können mit Daten, mit Technologie, über Technologie. Und was inzwischen viele Data-Teams oder Data-Culture-Verantwortliche explizit rausgreifen, ist, dass sie sagen, wir brauchen separierte Trainings für unser Executive-Team. Und zwar insbesondere nicht nur den Vorstand, sondern insbesondere das Mittelmanagement. Weil das hat sich absolut als Erfolgsfaktor rauskristallisiert, wenn ich über Datenkultur nachdenke. Ich muss dieses Mittelmanagement irgendwie mitkriegen. Weil das ist in aller Regel das, wo die meisten, die größten Widerstände treffen. Gar nicht unbedingt, dass da Leute sitzen, die sagen, ja, bleib mir weg mit dem Datenthema, sondern die haben einfach andere Prioritäten. Ja? Und die durch diese anderen Prioritäten setzen die ihre Ressourcen auch anders ein. Das heißt, ich sage jetzt, okay, ich mache jetzt Datenprodukte domänenorientiert. Das heißt, jeder braucht jetzt bitte ein paar Data Engineers und ein Data Product Management und so weiter. Ja, und dann sitzt da jemand und sagt, ja, in meinem Bereich aber nicht, habe ich keine Leute für, sorry. Wo soll das Geld herkommen? So, und da muss ich natürlich ran, ja, dass die verstehen, warum das ihnen was bringt, was das wert ist, etc., etc. Da übrigens spielt dieser Podcast, glaube ich, durchaus eine interessante Rolle, ja, weil man das natürlich auch ein Teil der Education sein kann. Ich kenne auch viele inzwischen interne Podcasts aufgesetzt haben. Das soll nur ein Beispiel sein, dass man natürlich auch verschiedene Medien wählen kann zum Empowerment. Ja, und übrigens auch da Videoformate sind super. Ja, und dann kann man natürlich auch alles zusammenbringen. Also sehr wirkungsvoll ist zum Beispiel, dreht doch einfach mal ein Video mit eurem CEO, der erklärt, warum Daten so wichtig sind für diese Organisation. Ja, und verbreitet das. Das ja, wenn das ein Format ist, was wirkt, ein Video wirkt eigentlich häufig besser als halt irgendwas Geschriebenes, ja, so die 25.000. Teams-Nachricht irgendwo, die geht halt unter, aber sowas wird vielleicht durchaus angeguckt. Letztes Thema, Kommunikation, ich habe es gesagt, ist wichtig und da habe ich eigentlich nur eine Folie zu, die aber hoffentlich alles sagt, nämlich das Lagerfeuer. Ja. Nochmal, wir müssen Menschen beeinflussen. Wir wollen, dass die ihr Verhalten ändern, ihre Kultur verändern. Ja, und da müssen wir natürlich auch so agieren, ja, wie wir Menschen erreichen können. Und wir sind halt irgendwo ja, evolutionär gewachsen. Und da, was da passiert, ja, wenn wir uns gegenseitig Geschichten erzählen, das ist was, was uns wirklich beeinflusst. Das merken wir uns. Ja, das ist das, wo wir auch tatsächlich drüber nachdenken, okay, spannend. Ja, also es geht hier zum einen natürlich um das ganze Thema ja, inspirieren, Gemeinschaft schaffen, Communities bauen, etc., etc. Aber es geht natürlich halt darum, ja, ich habe es mal so gesagt, wir müssen Stories mit Daten erzählen können. Ja, da ist zum Beispiel so Data Storytelling ein Weg, aber wir müssen auch Success Stories über Daten Analytics erzählen. Also uns in der Kommunikation, in der Organisation klar machen, was wir für coole Dinge mit Daten Analytics erreicht haben. Ja, warum uns das transformiert, warum das eine gute Richtung ist. Warum KI uns wirklich, wirklich weiterbringen wird. Und das muss immer wieder kommuniziert werden. Mit übrigens allen Mitteln des Marketings, die ich zur Verfügung habe. Ja, rauf und runter, zielgruppengenau, zielgruppenspezifisch, mit allen psychologischen Mitteln, die uns das Marketing ja nur wirklich lehrt. Nur ich muss es hier auch einsetzen. Ja? Ich bin hier nicht in der Tech-Domäne, ich will Menschen verändern, also muss ich auch daran. Corporate-Ebene ist auch genauso wichtig. Auch da kann dieses, ja, Success-Stories über Daten kann da auch extrem gut wirken. Idee ist hier, Menschen auf ein Podium zu stellen, die Data, die Leute, die wirklich gute Sachen mit Data und AI machen, zu würdigen und sind Vorbilder zu schaffen, denn auch genau das schafft diesen Herdentrieb. Ich habe es gestern kurz erwähnt. Ne? Wir brauchen zur Transformation, brauchen wir nicht die Vorreiter, die eh dabei sind, sondern wir brauchen die mal erstmal gucken, soll ich da wirklich mitmachen, lohnt sich jetzt der Aufwand, sich zu verändern. Und das ist ein Mittel, um die mit an Bord zu holen. Ja, tolles Beispiel. Merkel ist so meistens echt ein Vorreiter im Deutschsprach oder eigentlich auf der Welt sogar, ne, fürs Thema Datenkultur. Die machen da wirklich, wirklich tolle Sachen. Und hier einfach, das sind die Merck Awards. Man sieht schon, ja, also den Rahmen kann man erahnen, wie das aussieht. Jährliche Verleihung für ganz tolle Leistungen in der gesamten Organisation. Also die Forscher, die neue Dinge entwickelt haben, ja, andere, die in der, was auch immer. Also werden Leute glatt, ja. Und siehe da taucht noch der CDO auf. Ja, der ausgezeichnet wird, ja, für die neue Datenplattform, die gebaut haben, ja, für die AI-Initiativen, die sie gebaut haben, ja, und das die CEO, ja, das heißt also, das sorgt für Vorbilder, wo man sagt so, hey, irgendwie ist das Datenthema ja doch vielleicht ganz spannend, auch vielleicht für meine Karriere, ja, oder vielleicht lohnt es sich, da doch mitzumachen, weil irgendwie scheint es ja eine Aufmerksamkeit zu haben. Deshalb, Investitionen in Datenkultur lohnen sich, ja, also für alle, die es auch nochmal irgendwie kommunizieren wollen, dass man da nicht nur Geld ausgibt, wenn man so ein Data-Culture-Team letztendlich aufbaut, sondern dass sich das auch lohnt und zwar sowohl, sag mal, in diesen eher, sag mal, indirekten Möglichkeiten, also bessere Entscheidungsfindung, aber auch ganz konkret, ne? Cost Reduction, Revenue Growth, darum geht's. Wer da mehr wissen will, dieser Data-Culture-Workshops ist der ideale Startpunkt, weil man letztendlich genau an nur einem Tag identifizieren kann, wo lohnt sich das? Wo setze ich an? Wo fange ich an? Was sind die Dinge, die ich wirklich anpacken sollte? Und dann weiß man wenigstens, dass man in die richtige Richtung marschiert und dann auch Dinge tut, die was verändern werden. Dann vielen Dank und Ihnen allen viel, viel Erfolg bei dem Thema Kulturveränderung in Ihrer Organisation. Danke.